Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Es ist die Nachricht dieses Morgens, eine traurige Nachricht. EU-Parlamentspräsident David Sassoli ist im Alter von 65 Jahren verstorben. Wir sprechen gleich mit unserem EU-Korrespondenten. Außerdem geht es nach Großbritannien. Auch dort machen die hohen Energiepreise den Bürgern zu schaffen. Die Lebenshaltungskosten sind insgesamt auf Rekordniveau, was für die Regierung zum Problem werden könnte. Und es geht in den Norden nach Schweden und nach Finnland. Die beiden noch bündnisfreien Länder erwägen einen Beitritt zur NATO. Ciao David, lebenslanger Freund. Das schrieb Italiens Kulturminister Dario Franceschini heute Morgen auf Twitter. David Sassoli, der Präsident des Europaparlaments, ist heute Nacht überraschend verstorben in einem Krankenhaus in seiner Heimat. Er wurde 65 Jahre alt. David Sassoli galt als Antinationalist und Antipopulist. Er war Journalist und einer der profiliertesten Sozialdemokraten Europas. Ich möchte über Sassoli nun mit Peter Capern sprechen, unserem Korrespondenten in Brüssel. Herr Capern, wie überraschend kam die Nachricht für Sie?
Naja, seit gestern im Prinzip nicht völlig überraschend, weil gestern Nachmittag das Büro des Parlamentspräsidenten eine Nachricht verteilt hatte, der zu entnehmen war, dass David Sassoli in einer italienischen Klinik behandelt werde wegen einer schweren Komplikation aufgrund einer Funktionsstörung des Immunsystems. Selbst als medizinischer Laie ahnt man, dass das eine sehr ernsthafte Nachricht war, die dann auf das Kommende möglicherweise vorbereitete. Es gab zudem Hinweise, dass David Sassoli schon längere Zeit krank war. Im vergangenen Oktober beispielsweise konnte er infolge einer Lungenentzündung eine Plenarwoche des Europaparlaments in Straßburg nicht leiten. Also die Krankheit des David Maria Sassoli zog sich schon längere Zeit hin, auch wenn diese Nachricht dann heute Morgen doch schockierend kam.
Welche Reaktion gibt es aus Brüssel und auch aus seiner Heimat Italien auf den plötzlichen Tod?
Naja, in Italien, das muss man wissen, war David Sassoli eine Berühmtheit. Bevor er in die Politik gewechselt war, Ende der 90er Jahre, hatte er beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen der RAI gearbeitet und dort die wichtigste Nachrichtensendung des Tages moderiert. Das heißt, er war der italienische Mr. Tagesschau und eigentlich jeden Abend zu Gast in den Wohnzimmern der Italiener. Insofern kann man sich leicht ausmalen, wie die Reaktionen dort in Italien sind. Natürlich große Bestürzung und Betroffenheit. In Brüssel meldete sich als allererstes Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute früh zu Wort und sagte, sie sei tief traurig über den Verlust eines großen Europäers und stolzen Italieners. Charles Michel, der Ratspräsident, fügte dann hinzu, David Sassoli sei ein aufrichtiger und leidenschaftlicher Europäer gewesen. Und Franz Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission und wie Sassoli ein Sozialdemokrat, erinnerte daran, dass seine Herzlichkeit eine Inspiration gewesen sei für alle, die Sassoli kannten.
Wie würden Sie seine 2 Jahre als Parlamentspräsident bilanzieren?
Er war ein Parlamentspräsident, dem häufig nachgesagt wurde, etwas blass zu agieren. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob das ein faires Urteil ist. Zum einen mag das daran gelegen haben, dass David Sassoli fast ausschließlich Italienisch sprach. Und das bedeutet dann natürlich im internationalen Betrieb in Brüssel, dass er von den Medien anderer Mitgliedstaaten etwas weniger wahrgenommen wird als von den italienischen Medien. Außerdem ist es im Kanon der EU-Institutionen relativ schwierig für den Präsidenten des Europaparlaments wirklich wahrgenommen zu werden. Der steht da immer im Schatten beispielsweise des Ratspräsidenten, der die EU-Gipfel vorbereitet, oder der Kommissionspräsidentin, die hier einen Richtlinienvorschlag nach dem anderen präsentiert. Aber was man sagen kann, ist, dass David Sassoli die Sitzungen des Europaparlaments mit sehr strenger Hand leitete. Das war manchmal schneidend, wie er beispielsweise mit Rechtsextremen im Parlament umging. Man kann sagen, dass er ein Mann tiefer Überzeugungen war. So wie in Italien schon, vertrat er auch hier auf Brüsseler Bühne die Rechte der Flüchtlinge. Er setzte sich für eine migrationsfreundliche Politik der EU ein, kritisierte die Mitgliedstaaten wegen ihres Versagens in der Migrationspolitik heftig. Und die große Stunde des Europaparlamentspräsidenten ist regelmäßig der EU-Gipfel. Er ist immer der erste Gesprächspartner der Staats- und Regierungschefs, kann dort seine Statements abgeben und wiederholt sie dann anschließend vor der Presse. Das ist eigentlich die größte Bühne für den Parlamentspräsidenten des Europaparlaments.
Wie hat er das Parlament durch die Corona-Krise gesteuert?
Ja, das war wirklich seine schwierigste Aufgabe, muss man wohl sagen. Das ist ein Betrieb, in dem Hunderte, Tausende Mitarbeiter aus allen Mitgliedstaaten tätig sind. Die Abgeordneten müssen hin und her reisen, was in der Covid-Pandemie ja extrem schwierig war und nach wie vor ist. Er hat umgestellt auf einen hybriden Parlamentsbetrieb. Teilweise sitzen die Abgeordneten im Plenarsaal, teilweise werden sie zugeschaltet aus den Repräsentanzen des Europaparlaments in ihren Heimatländern. Das verkompliziert die Dinge, das verkompliziert Abstimmungen beispielsweise. Das alles hat David Sassoli managen müssen. Und was er auch noch auf den Weg gebracht hat, das ist, als auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie das Europaparlament in Brüssel und in Straßburg verwaist war, die beiden Gebäude, da hat er diese Gebäudekomplexe geöffnet, um dort eine Suppenküche einzurichten und Covid-Testzentren einzurichten.
David Sassoli, Präsident des Europaparlaments, ist heute Nacht verstorben. Über seine Amtszeit und auch seine Karriere als Journalist sprach ich mit unserem EU-Korrespondenten Peter Kapern. Zu den zahlreichen Versprechungen, mit denen Boris Johnson den Briten den Brexit schmackhaft machen wollte, gehört unter anderem ein Ende der Mehrwertsteuer bei Strom und Gas. Das war wohlgemerkt vor dem Brexit, als die Energiekosten noch nicht so wie jetzt auf Rekordniveau waren. Für viele Haushalte haben sich die Strom- und Gasrechnungen seitdem verdoppelt und die Steuern sind so hoch wie eh und je. Viele Bürger wissen nicht, wie sie das alles bezahlen sollen. Politische Beobachter warnen, 2022 könne im Königreich ganz im Zeichen der Cost of Living Crisis stehen, der Krise der Lebenshaltungskosten, mit ernsten Risiken auch für die Regierung, wie Christine Heuer berichtet.
Das Leben wird teurer in Großbritannien, zu teuer für Bürger mit niedrigem Einkommen, erschreckend teuer selbst für Angehörige der unteren Mittelschicht. Im Londoner Stadtteil Lewisham lebt die pensionierte Lehrerin Bridget Sam Bailey im eigenen Haus. Neuerdings muss sie jeden Penny zweimal umdrehen, bevor sie ihn ausgibt.
I'm Bridget Sam Bailey. I'm a retired school teacher and I've lived here in the family home for 38 years. And I do struggle to pay my bills.
Fast alles ist in den letzten Monaten drastisch im Preis gestiegen. Lebensmittel, Waren des täglichen Bedarfs, größere Anschaffungen wie Autos, vor allem aber Heizung und Strom. Die Energieversorger informieren Kunden, deren Verträge gerade auslaufen, dieser Tage schon mal über die Verdoppelung ihrer Monatsrechnung. Ab April wird es alle Haushalte treffen, dann passt die Regulierungsbehörde die Verbrauchspreise das nächste Mal an die Marktentwicklung an. Es wird mit durchschnittlich 50% höheren Energiekosten gerechnet. Konkret mit umgerechnet 2.400 Euro, die jeder Haushalt dieses Jahr für Strom und Heizung ausgeben muss. 840 Euro mehr als bisher. In Lewisham stellt Bridget Sam Bailey sich so gut es geht auf die Situation ein. Wenn es richtig kalt wird draußen, bleibt die Rentnerin in diesem Winter im warmen Bett und heizt nur noch einen Raum statt ihr ganzes Haus.
When it's really cold, I'm inclined to stay in bed. I'm keeping one room warm rather than the whole house.
I understand how difficult it is for people. I understand the pressures that people are facing on household finances.
Er verstehe die Notlage der Menschen, sagt Boris Johnson. Er verstehe, wie schwierig es für viele sei, mit ihrem Geld auszukommen. Der Premierminister erklärt, die Preise explodierten, weil die Weltwirtschaft nach der Pandemie wieder anlaufe. Deshalb hätten alle das gleiche Problem. In den USA und der Eurozone steige die Inflation genauso wie in Großbritannien. Thinktanks rechnen jedoch vor, dass die Kaufkraft der ärmsten britischen Haushalte bereits in der letzten Dekade eingebrochen ist. Wegen geringer Lohnzuwächse, der Streichung von Sozialleistungen und steigender Lebenshaltungskosten. Ökonomen verweisen darauf, dass der Brexit Großbritanniens Bruttoinlandsprodukt nach Angaben von Regierungsberatern dauerhaft um 4% senkt. Der Premierminister versteht die Sorgen der Menschen, sagt er. Er sagt auch, dass er etwas gegen die hohen Energiepreise unternehmen will. Nur was, das sagt er noch nicht und bringt damit erneut Abgeordnete seiner eigenen Partei gegen sich auf. Von den Hinterbänken im Unterhaus preschen sie mit Vorschlägen nach vorn, wie die Lebenshaltungskrise entschärft werden könnte. Die für April geplante Steuererhöhung streichen, die Mehrwertsteuer auf Gas und Strom aussetzen, die Klimaabgabe abschaffen. Der Tory-Abgeordnete Robert Harfen.
There is an elephant in the room, and that is the so-called energy tax green levies, which...
Der Elefant im Raum sind die Umweltabgaben auf Energie. Die machen 25% der Elektrizitätsrechnung aus, die wir alle bezahlen. Wenn man die wenigstens aussetzt, könnte man die Energierechnung um ein Viertel senken.
If you at least suspended the levies, you could potentially reduce the energy bill by a quarter.
Man kann solche Vorschläge getrost als Kritik am Premierminister verstehen. Vielen Konservativen passt die ganze Richtung ihrer Regierung nicht mehr. Und die Tories im Unterhaus hätten die Macht, den Premier zu stürzen. Die Krise der Lebenshaltungskosten, warnen politische Beobachter deshalb, könnte zur Entscheidungsschlacht um Boris Johnsons politische Zukunft werden.
Die Lebenshaltungskosten im Königreich sind auf Rekordniveau, Christine Heuer berichtete aus London. Wie erwartet ist gestern beim ersten Treffen zwischen Putin und Biden in Genf zur verschärften Lage an der ukrainischen Grenze nichts Handfestes entschieden worden. Und dass der amerikanische Präsident bei Putins Forderungen nach Sicherheitsgarantien wohl kaum Zugeständnisse machen würde oder auch könnte, war auch schon vor dem Treffen klar, die roten Linien sind gezogen. In zwei Ländern dürfte Putin mit seinen Forderungen nach einem Erweiterungsstopp der NATO allerdings eher das Gegenteil erreicht haben. Schweden und Finnland. Zwei Länder, die nie Mitglied der NATO waren, denken wegen der aggressiven Töne aus Moskau nun laut über einen Beitritt nach. Denn der russische Forderungskatalog, der ist für Finnland und Schweden sicherheitspolitischer Sprengstoff. Gunnar Köhne beobachtet die Situation in beiden Ländern für uns. Herr Köhne, wie konkret sind denn die Beitrittsüberlegungen in Finnland und in Schweden?
Nun, beide Länder, sowohl Schweden als auch Finnland, haben seit längerem eine sogenannte NATO-Option beschlossen. Das heißt, im Falle einer Krise oder gar eines Krieges in unmittelbarer Nachbarschaft würden sie unmittelbar sofort den Beitritt zum Verteidigungsbündnis vollziehen. Viele in Finnland als auch in Schweden halten diesen Zeitpunkt nun für gekommen, siehe Ukraine-Krise. Und es gibt so eine Art Trotzreaktion auch in der Politik in beiden Ländern angesichts der Forderungen Moskaus. Finnland und Schweden dürften nicht der NATO in Zukunft beitreten. Die schwedische Ministerpräsidentin Andersson hat eine vertiefte Zusammenarbeit mit der NATO angekündigt. Und in Finnland ist es so, dass die Grünen, Koalitionspartner in der jetzigen Regierung, nun auch noch für einen NATO-Beitritt sind. Das ist ein Paradigmenwechsel in Finnland.
Das heißt, inzwischen hätte ein NATO-Beitritt in beiden Ländern politische Mehrheiten?
Na, in der Bevölkerung sieht die Lage etwas unterschiedlich aus. In Finnland sind nur 24% der Befragten dafür, der NATO beizutreten. Aber, und das ist interessant, 60% geben an, Russland als Bedrohung anzusehen. In Schweden sind es deutlich mehr Befürworter eines NATO-Beitritts. Dort ist die Zahl von 43% auf 46% gestiegen.
Wie groß ist denn die Sorge vor einem militärischen Konflikt in beiden Ländern? Also wie konkret sind die Sorgen dort?
Also niemand in Schweden oder Finnland oder kaum jemand befürchtet eine Invasion oder eine Besetzung durch Russland. Aber wenn man mit Militärs- und Verteidigungsexperten dort spricht, dann arbeiten die mit Szenarien wie einem begrenzten Konflikt im Ostseeraum, etwa zwischen Russland und den baltischen Ländern, wo ja eine große russische Minderheit lebt, oder ein Konflikt um die Pipeline Nord Stream 2. Russland könnte in diesen Fällen die eigene Sicherheit bedroht sehen und dann Seewege in der Ostsee blockieren. Russland könnte ein paar schwedische und finnische Inseln besetzen, könnte die Hafeninfrastruktur in Finnland und Schweden angreifen. Solche Szenarien gibt es und die sind nicht ganz abwegig, denn beide Länder haben Erfahrungen damit gemacht, dass sowohl ihr Luftraum als auch ihre Seerechte durch Russland verletzt worden sind in den vergangenen Jahren.
Also es geht vor allem um die Vormachtstellung in der Ostsee.
Es geht vor allen Dingen um die Ostsee, aber es geht auch um die arktischen Gebiete. Finnland, also sowohl Finnland als auch Schweden sind ja Anrainer der Arktis. Und auch dort gibt es immer wieder auch militärische Spannungen zwischen Russland und dem Westen.
Kommen wir noch mal kurz auf Putins Forderungskatalog zu sprechen. Der sieht auch vor, dass die NATO keine Waffen oder Truppen in Länder verlegen soll, die Ende der 90er noch nicht Teil der NATO waren. Würde diese Forderung Putins umgesetzt, was würde das für diese beiden Länder bedeuten, für Schweden und Finnland?
Naja, NATO-Truppen in Schweden oder Finnland zu stationieren, das ist ja nicht geplant und wird auch wahrscheinlich in Zukunft nicht durchgeführt werden. Aber wenn diese Forderung bedeutet, dass weder Schweden noch Finnland mit der NATO Manöver durchführen könnte oder dass beide Länder bei der NATO keine Waffen mehr kaufen dürften, das wäre nicht hinnehmbar für Schweden und Finnland, denn beide halten regelmäßig jetzt schon mit der NATO Manöver ab. Sie sind eng in die militärischen Strukturen des Bündnisses schon integriert. Und beide kaufen auch mehr denn je Waffen bei der NATO ein. Finnland zum Beispiel will demnächst Milliarden ausgeben für neue Kampfjets, weiß nur noch nicht, ob sie die in Frankreich oder den USA bestellen soll.
Finnland hat aufgrund seiner exponierten Lage die Kontakte zu Russland nie abreißen lassen. Dem Präsidenten wird nachgesagt, einen guten Draht zu Putin zu haben. Gibt es diesen guten Draht noch?
Das ist schwer zu sagen. Niinistö hat tatsächlich regelmäßig sich getroffen mit Putin und hat sich auch wiederholt als Vermittler zwischen NATO und Moskau angeboten. Aber seine Neujahrsansprache in diesem Jahr, die war dann doch eine große Überraschung. Er hat ja deutlich gemacht, dass die Forderungen Moskaus nicht zu akzeptieren sind für Finnland und dass es eine Entscheidung Finnlands ist, ob sie der NATO beitreten oder nicht. Und seitdem herrscht in Finnland eine große Erleichterung. Man hat den Eindruck, wenn man die Debatten verfolgt, die Zeit der Rücksichtnahme auf Moskau ist endgültig vorbei, 30 Jahre nach Ende des Kalten Krieges. Diese NATO-Debatte empfinden viele Finnen als so befreiend, dass es am Ende vielleicht auch keine so große Rolle spielt, ob Finnland und Schweden am Ende tatsächlich der NATO beitreten oder nicht. Die Debatte ist entscheidend gewesen.
In Finnland und in Schweden wird nun ernsthaft über einen Beitritt zur NATO nachgedacht. Darüber sprach ich mit unserem Kollegen Gunnar Köhne. Und das war's von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis hierhin.